Wahnsinnig Normale gibt es in allen Kulturen. Niemand würde in bestimmten Gegenden der Türkei einen Vater psychiatrisch behandeln, der seine Tochter zwangsverheiratet, sie tötet, wenn sie dem zuwiderhandelt, sich selber aber einige männliche Ausnahmen von der ehelichen Treue gestattet. In bestimmten Gegenden Siziliens soll es auch heute noch ganz normal sein, das zu tun, was die Mafia mit überzeugenden Argumenten nahelegt. Die Omerta, das Schweigegebot, bestimmt, was gesagt und vor allem, was nicht gesagt werden darf. Das kommt den wahnsinnig Normalen entgegen. Denn selbst reden sie eigentlich nicht so gern, diese Normalen. Vor allem nicht öffentlich. Freilich können sie einem auch unheimlich werden, diese nichtssagenden Gestalten. Sie sagen zwar nichts, aber sie laufen überall mit. Zum Mythos des Nachkriegsfrankreich gehörte, dass fast alle Franzosen im Widerstand gegen Hitler und seinen Vasallen, den alten Marschall Pétain, gewesen seien. In Frankreich selbst gab es aber dann Anfang der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts einen gut recherchierten Aufklärungsfilm, der die Verhältnisse leicht korrigierte. Da konnte man den Marschall Pétain sehen, wie er Anfang 1944 durch das von den Deutschen besetzte Paris fuhr. Die Straßen und Plätze waren schwarz von Menschen. Ganz Paris jubelte dem alten Verdun-Kämpfer zu. 2 Millionen Menschen waren auf den Beinen. Es war ein Triumphzug. 4 Monate später. Die gleichen Bilder. Doch nun war es sein Todfeind, der General de Gaulle, der nach der Befreiung durch Paris fuhr. Wieder waren 2 Millionen Menschen auf den Beinen. Ganz Paris jubelte dem Befreier zu. Und dann der Kommentar. Paris hatte damals 2 Millionen Einwohner. Es müssen dieselben gewesen sein. Auch in Deutschland waren die Normalen inhaltlich wahnsinnig flexibel. Werner Höfer, der journalistische Biedermann der Kultsendung Frühschoppen, der im deutschen Fernsehen der Nachkriegszeit die ganz normale demokratische Sicht der ganz normalen neuen Demokratie zelebrierte, musste schließlich kleinlaut gehen, weil er auch die braunen Verhältnisse mal für ganz normal gehalten hatte und ganz normal tiefbraun kommentiert hatte. George Orwell hat in seinem visionären Roman 1984 die bezwingende Wirkung von Massen dargestellt und wie schwierig es ist, sich einem solchen Massensog als Einzelner zu entziehen. Die wahnsinnig Normalen klatschen gern Beifall, wenn sie in Masse auftreten. Dann jubeln sie auch Hitler zu, Stalin, Mao Zedong und Kim Il-sung. Und dann sind sie plötzlich nicht mehr grau, sondern braun oder rot oder sonst wie einfarbig. Dann stehen die wahnsinnig Normalen wie geklont in Reih und Glied zu Tausenden vor irgendeinem abscheulichen Repräsentanten des ganz normalen Wahnsinns und fühlen sich wohl. Denn dann können sie all diejenigen verachten, die sonst immer das Mittelmaß verachtet haben. Dann spüren sie, dass sie, die Mittelmäßigen, ganz viele sind und dass sie Macht haben über all die abweichenden bunten Vögel. Und dann geht ein erleichtertes Raunen durch die Masse der wahnsinnig Normalen. Dann wird ihre Normalität militant. Normopathen nennt man mit leichter Ironie Menschen, die so wahnsinnig normal sind, dass es wehtut, wenigstens der Umgebung. Doch schon solche Ironie kann gefährlich sein, denn Humor, die Infragestellung seiner selbst, ist verbissenen Normopathen völlig fremd. Es fehlt ihnen die Leichtigkeit, vielleicht auch manchmal der Leichtsinn. Daher setzen sie sich mitunter in Comedy-Shows und lachen an den Stellen, an denen alle lachen. Man muss dann die Scherze nicht verstehen, fühlt sich aber in der Atmosphäre allgemeinen Einverständnisses wohl. Doch wenn sie dann die Veranstaltung verlassen, ist das Leben wieder genauso bierernst wie vorher. Bei solchen Menschen, denen es wichtig ist, alles immer richtig zu machen und die nie falsch parken, kommt einfach keine Stimmung auf. Blödsinn ist für sie ein vernichtendes Schimpfwort. Blödsinn. Blödsinn kann aber durchaus etwas Erfreuliches sein. Der rheinische Karneval feiert den Blödsinn. Erwachsene Menschen werden kindisch und albern, und sie lieben das. Die üblichen Kontrollen fallen weg. Das Kind im Manne kann sich genauso austoben wie alle anderen Kinder. Man sieht das Leben von einer ganz anderen Seite. Wir Kinder verkleideten uns nie mit gekauften Kostümen, sondern zogen ausrangierte, aber eben völlig unpassende, normale Klamotten an. Mit dem Strohhut meiner väterlichen und dem Schlafrock meiner mütterlichen Großmutter ausstaffiert, brauchte ich nur noch einige verschlimmbessernde Korrekturen am Gesicht, und schon konnte ich mich in den Trubel werfen. Man spielte verrückt und man genoss das. Es gibt Leute, die behaupten, Rheinländer seien nur in der sogenannten fünften Jahreszeit, im Karneval, sie selbst. Den Rest des Jahres würden sie sich bloß verstellen und als normal verkleiden. Ähnliches habe ich beim Karneval in Venedig erlebt. Bei diesem ganz anderen Karneval, der voller künstlerischer Kreativität steckt, wird Venedig zur Bühne und die Italiener spielen in den fantasievollsten Verkleidungen sich selbst und andere. Auch da kam mir der Verdacht, Italiener würden das ganze Jahr über nur vorgeschriebene Rollen spielen, und erst hier, beim Karneval, würden sie selbst vergessen, sie selbst sein. Ich erlebte, wie verschiedene Päpste mit umfangreichem Gefolge sich plötzlich begegneten und auf der Straße eine hinreißende Komödie improvisierten. Exotische Masken präsentierten sich stundenlang auf den Plätzen der Stadt. Nichts war ernst, alles war heiter, aber doch nicht witzig. Unfreiwillig witzig wirkten da bloß einige exilierte Rheinländer, die mit ihren uniformen Karnevalsmützen, wie Störche im Salat, durch das bunte Treiben stapften. Jedes Theaterspiel ist völlig zwecklos, aber höchst sinnvoll. Es regt den Geist an, die Fantasie, die Einbildungskraft. Es füllt den unwiederholbaren Moment des Lebens, in dem es sich vollzieht, und zieht den Betrachter auf diese Weise hinein in ein geistiges Abenteuer. So weitet jedes fantasievolle Spiel, auch das Theaterspiel, den Blick hinaus aus den Engen des normalen Lebens. Es gibt also fantasievolle Menschen, die spielen nur mal Blödsinn. Die versuchen auf diese Weise bloß probeweise, als Lockerungsübung, aus allzu eingefahrenen Gleisen auszubrechen. Allerdings gibt es leider auch Menschen, die wollen den Blödsinn sozusagen persönlich verkörpern. Doch das wird dann nicht lustig, leicht und unterhaltsam, das wird bierernst. Und so etwas gibt es inzwischen flächendeckend, es greift um sich wie eine Seuche. Der ganz normale Blödsinn. Der ganz normale Blödsinn. Dieter Bohlen, Paris Hilton und das Wesen der Dinge. Dieter Bohlen ist ein mäßig begabter Musiker, der sich gern Pop-Titan nennen lässt. Wie kaum ein anderer hat er die Medien für sich eingespannt. Seine Autobiografie, in der er vor allem von Aktivitäten seiner unteren Körperhälfte berichtet, wurde vor Jahren ein Bestseller. In sogenannten Castingshows glänzt er vor dem Publikum mit, darauf legt er Wert, von ihm selbst erfundenen Unflätigkeiten. Die gießt er über schlicht begabte Gemüter aus, die es für den Höhepunkt ihres irdischen Daseins halten, einmal im Leben im Fernsehen zu sein und sich dann bis auf die Knochen blamieren zu können. Gnadenlos zieht Dieter Bohlen mit menschenverachtenden Sprüchen über seine Opfer her und verdient sich dabei dumm und dämlich. Immerhin ist Dieter dadurch von der Straße und langweilt sich nicht in einer Welt zu Tode, in der es so ein Prachtexemplar wie ihn nur einmal gibt. Schließlich ist das der einzige Mensch, für den er sich wirklich interessiert. Was ist das Geheimnis des Dieter Bohlen? Dieter Bohlen vermarktet sich selbst als Produkt. So hat er aus dem, was man eine schwere Beziehungsbehinderung nennen könnte, einen durchschlagenden Werbegag gemacht. Dieter Bohlen hätte jedenfalls eigentlich das Zeug für einen richtig tragischen Fall. Er hält Frauenbeziehungen nur wenige Jahre durch. Dann ist der Titan entweder bei seinen Partnerinnen so sehr auf Normalmaß geschrumpft, dass sie nicht mehr die Bewunderung für ihn aufbringen, die der Titan für einzig angemessen hält, oder der Hautbefund seiner Lebensabschnittspartnerinnen hat sich bedenklich verändert, oder irgendeine andere Katastrophe ist eingetreten. Jedenfalls muss Dieter dann dringend wechseln. Er meldet das dramatische Ende regelmäßig in der Boulevardpresse. Und wenig später wird dann die Neue vorgestellt. Auch in der Presse. Die Neue sieht meistens ziemlich genauso aus wie die Alte Und wenn das nicht so ist, muss sie sich vermutlich bald umarbeiten lassen. Dieter Bohlen ist dann glücklich, was er auch ausführlich berichtet, bis es wieder soweit ist. Um die Dramatik dieser Live-Soaps etwas zu erhöhen, wird schon mal die Reihenfolge verändert. Er lässt, wie es aussieht, zuerst die neue in der Klatschpresse melden und macht dann erst mit der alten Schluss. Das ist zwar für die alte misslich, aber sie ist dann wenigstens vollständig im Bilde, wenn Dieter Bohlen ihr eröffnet, dass sie nun die alte ist. Mitleid kommt da kaum auf, denn nicht entmündigte Frauen wissen schließlich, worauf sie sich beim Titan einlassen. Keiner meiner Patienten ist so abgedreht wie Dieter Bohlen und keine meiner Patientinnen so naiv wie seine Gespielinnen. Dennoch, so verrückt das Ganze auch ist, weder Dieter Bohlen selbst noch seine alten, neuen hätten die Chance, in der Psychiatrie behandelt zu werden. Dieter Bohlen erfreut sich nach Lage der Dinge praller körperlicher und seelischer Gesundheit. So sehr Sie sich dagegen sträuben, lieber Hörer, Dieter Bohlen ist normal. Wer wird da noch meine These bestreiten, dass unser Problem nicht die psychisch Kranken sind? An diesem Beispiel von ganz normalem Blödsinn zeigt sich nur umso drastischer. Unser Problem sind die Normalen. Dieter Bohlen ist kein Einzelfall. Er ist auch keine Erstausgabe. Schon vor ihm gab es in unseren Breitengraden einen Gunther Sachs. Der machte im Wirtschaftswunderzeitalter klar, dass man nichts können muss, um viel Geld auszugeben. Sein Beruf war Erbe sein. Und er lebte diese Berufung öffentlich mit aller Hingabe aus. Irgendwelche auch nur annähernd geistreiche Bemerkungen sind von ihm nicht überliefert. In unseren Tagen hat Boris Becker eine hervorragende Koordination des rechten Armes mit beiden Beinen bewiesen. Mit dieser Fähigkeit hat er als Tennisspieler viel Geld verdient. Dagegen ist nichts zu sagen. Doch dass man aus der Fähigkeit, bestimmte Muskelgruppen effektiv zu koordinieren, schließt, dieser Mann könne dann gewiss auch kluge Lebensweisheiten von sich geben, ist ein merkwürdiger Fehlschluss. Man weiß nicht genau, ob man für den so produzierten ganz normalen Blödsinn diejenigen verantwortlich machen soll, die ausdauernd solche Fragen ans falsche Objekt stellen, oder Boris Becker selbst, der keiner Kamera und keinem Mikrofon ausweicht. Weder bei Gunther Sachs noch bei Boris Becker wäre durch eine psychiatrische Behandlung Besserung zu erzielen. Es fehlt dafür nämlich die entscheidende Voraussetzung. Sie sind nicht krank. Ganz im Gegenteil. Sie sind erschreckenderweise berstend normal. In Amerika ist von gleichem Kaliber eine gewisse Paris Hilton. Die reiche Hotelerbin hat sich entschlossen, ein Leben im Rampenlicht zu führen. Für jeden Blödsinn scheint sie zu haben zu sein. Ihre Fehlverhaltensweisen wurden neulich, zu Recht, mit Sozialstunden geahndet. Auch das Supermodel Naomi Campbell wird bisweilen sozial auffällig, wenn sie Telefone und Gläser gezielt auf ihre Hausangestellten wirft. Auch sie geht dann zum allgemeinen Vergnügen und mit großer Medienaufmerksamkeit ein paar Stunden sozial putzen. Völlig verrückt, sollte man meinen. Doch all diese selbstverliebten Stars sind nicht krank. Sie leiden nicht an ihrem offensichtlichen Narzissmus. Sie machen Geschäfte damit. Sie bieten sich mit all ihrer Egozentrik als Vorbilder an. Damit ruinieren sie zwar auf Dauer die sozialen Standards unserer Gesellschaften, aber das stört sie nicht weiter. Denn der ganz normale Blödsinn, den sie Tag aus, Tag ein produzieren, verkauft sich prachtvoll. Keine meiner Patientinnen hat sich jemals so dämlich und verantwortungslos benommen wie diese Party-Ladies. Dennoch, behandlungsbedürftig sind Frau Hilton und Frau Campbell jedenfalls nicht. Alles völlig normal. Unterdessen hat sich der ganz normale Blödsinn zu einem eigenen Berufszweig entwickelt. Comedy heißt das Gewerbe, und da werden ziemlich mühsame Witze im Fernsehen gewöhnlich mit woanders aufgezeichnetem Publikumsbeifall zusammengeschnitten. Comedy hat mit Humor nichts zu tun. Comedy rechnet mit Rudelreaktionen. Man macht sich einfach über alles lustig. Jede noch so entfernte witzfreie Assoziation mit den Geschlechtsorganen löst wieherndes Gelächter aus. Das Niveau liegt irgendwo zwischen spätem Kindergarten und früher Pubertät. Saublöde Witzfiguren rennen atemlos durch eine Dekoration, die verdächtig nach Kindergeburtstag aussieht. Gegen eine solch elende Quälerei erscheint das Zwangslachen bei Mittelhirnkrankheiten geradezu als eine Wohltat. Die Witze eines hinreißenden Manikers sind allemal geistreicher als solche abgefahrenen Witzmüllhalden. Der ganz normale Comedy-Blödsinn gefährdet inzwischen nachhaltig den guten Geschmack. Doch behandeln kann man das nicht. Dieser ganz normale Blödsinn ist bedauerlicherweise völlig normal. Esoterik, das war früher ein amüsantes Thema für gelangweilte Ladies, die zu viel Zeit hatten. Mit Horoskopen befasste man sich augenzwinkernd zur allgemeinen Gaudi. Doch natürlich nahm den ganzen Unsinn niemand wirklich ernst. Als die Gefahr bestand, dass schlichte Gemüter das alles tatsächlich glauben könnten, haben Wissenschaftler wie Hans-Jürgen Eysenck und andere in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Unhaltbarkeit von Astrologie und anderem Blödsinn zweifelsfrei nachgewiesen. Doch da war es schon zu spät. Da rollte die Welle der Irrationalität bereits unaufhaltsam. Und so haben auch dieses Thema die Normalen für sich entdeckt. Mit Akribie versenkt man sich in die dunklen, aber possierlicherweise definitiv lösbaren Geheimnisse dieser Welt. In ganz normalen Steinen vermuten, ja wissen diese ganz normalen, die ungeahnten Energien, die ihnen selbst immer fehlten. Mit Wünschelruten rennen sie über unwegsames Gelände, um Wasseradern zu finden. Und sie glauben felsenfest an unbekannte Flugobjekte, bemannt mit Wesen von so überlegener Intelligenz, dass man sich eigentlich fragen müsste, was die an einer so blödsinnbegeisterten Menschheit interessant finden sollten. Viel hat das ganze geheimnisvolle esoterische Geraune mit dem wahnsinnig tollen Gefühl zu tun, nun endlich mehr zu wissen als die schlichte Nachbarin. Und außerdem will man ja in diesem kurzen Leben nichts verpassen. Ein Mangel an Bildung und dafür eine gehörige Halbbildung begünstigen die abwegige Vorstellung, über irgendwelches geheimes Wissen könne man holterdiepolter zum Kern der Dinge gelangen. Angesichts dieses allgemein herrschenden, real existierenden, ganz normalen Blödsinns würde Sokrates ironisch lächeln, Buddha milde und Luther würde es die Zornesröte ins Gesicht treiben. Wie in der Spätantike gilt, wer nichts mehr glaubt, glaubt alles. Die Heidenangst ist zurückgekehrt. Um bloß nichts falsch zu machen, bependeln ausgewachsene Akademiker irgendwelche Gegenstände, um zu erfahren, was sie nun eigentlich tun sollten. Sie gehen zu Wahrsagerinnen oder lassen sich Karten legen. Man redet umstandslos mit Menschen im Jenseits, als säßen die hier am Tisch, und hält sich dabei für robust normal, während im psychiatrischen Krankenhaus um die Ecke die Medikamente erhöht werden, wenn ein Patient wieder Stimmen hört. Doch um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, zusammen mit Gleichgesinnten aus irgendwelchen blödsinnigen Gründen Menschen im Jenseits zum Reden zu zwingen, ist keine Krankheit. Es ist Blödsinn. Ganz normaler Blödsinn. Ein völlig normaler, sympathischer Unternehmer erzählte mir, er habe mit seiner Frau nach dem Tod der Schwiegermutter ein Medium im Taunus aufgesucht, das Kontakt mit der Entschlafenen aufgenommen habe. Gegen die drängende Todesangst gibt man sich nicht bloß der allgegenwärtigen Gesundheitsreligion hin, um den Tod vielleicht doch noch durch gesundheitsbewusstes Verhalten ein Schnippchen zu schlagen. Damit nichts schiefgehen kann, glaubt man sicherheitshalber gleich noch an die Wiedergeburt. Freilich waren sich die Weisen aller Völker in wenigem einig, in einem aber doch, dass das unendliche Leben die Hölle sein müsse. Man stelle sich das ganze Vergnügen mit der Wiedergeburt doch einmal praktisch vor. Noch einmal den ganzen Ärger als Säugling mit der dauernden wohlbegründeten Heulerei. Schon wieder die mühsame pubertäre Pickelproblematik und dann all die sonstigen Fairnisse des Lebens, die einen am Ende doch etwas gelassener gemacht haben. Wer sich ernsthaft seine Wiedergeburt wünscht, den sollte man eigentlich auf seinen Geisteszustand hin untersuchen lassen. Doch leider muss aus psychiatrischer Sicht abgewunken werden. Man muss auch hier das Schlimmste vermuten. Behandlung völlig ausgeschlossen, denn alles normal.